der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Andreas Wiedl, CEO der Samson AG. Andreas, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Guten Morgen, Andreas Wiedl, 59 Jahre alt, vor langer Zeit mal Physik studiert, bin seit 12 Jahren bei der Samson AG, also seit 12 Jahren exponiert zur Prozessindustrie und seit 10 Jahren bin ich der Vorstandsvorsitzende der Samson AG. Und in diesen letzten 10 Jahren haben wir sehr viel transformiert in unserem Traditionsunternehmen.
Ja, vielen Dank, Andreas. Wir wollen heute über zwei Themenbereiche mit dir sprechen, die Produktion in Deutschland und die Intelligenz in Ventilen. Lass uns mit der Produktion in Deutschland beginnen. Ihr baut gerade eine neue Fabrik in Offenbach. Warum?
Wir bauen eine neue Fabrik in Offenbach, weil wir 2019 hier im Werksgelände in Frankfurt die Grenzen des profitablen Wachstums erreicht haben. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Die Samson AG ist jetzt in ihrem 118-jährigen Bestehen und damit Geschäftsjahr und weit über 100 Jahre in Frankfurt ansässig. Und über diese 100 Jahre ist die Fabrik gewachsen in bestehenden öffentlichen Strukturen mit Straßen, die das Werksgelände durchkreuzen, aber auch einem Wertstrom, der nicht wirklich wettbewerbsfähig ist. Und wir haben hier 2000 Mitarbeiter, 155.000 Quadratmeter und ich würde mal sagen, viele Keller, wo sich irgendwas angesammelt hat. Das hat geklappt. Wir haben innerhalb der Möglichkeiten digitalisiert, Abläufe optimiert, Prozesse eingeführt und trotzdem haben wir 2019 erlebt, dass wir mit mehr Umsatz weniger Marge machen, bedeutend weniger Marge. Und dann mussten wir uns eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Wenn in Deutschland die einzigen Dinge, die steigen, nämlich die Produktionskosten, die Energiekosten, Personalkosten sind, aber der Umsatz nicht gesteigert werden kann, was mache ich dann? Mache ich einfach weiter? Wurstle ich weiter? Oder erfinde ich mich nochmal grundlegend neu? Oder gehe ich ins Ausland? Jetzt, die Samson AG hat 17 Produktionsstätten weltweit, wo wir überall Ventile bauen. Wir sind immer mit unseren Kunden mitgegangen, die auf der ganzen Welt sind. Und wir waren der Meinung, es ist immer gut, nah die Wertschöpfung dort zu haben, wo der Kunde ist und damit einfach eine sehr hohe Kundenintimität zu sichern. Wenn wir das jetzt gemacht hätten und wären ins Ausland gegangen, sind ja schon in Amerika, wir sind ja schon in Indien, in der Türkei, in Frankreich, in Spanien, in China, dann wäre die Herausforderung trotzdem groß gewesen, weil Samson der größte, mit Abstand größte Standort ist und den kann ich nicht einfach woanders hin transformieren. Also haben wir uns überlegt, was können wir tun? Bleiben wir, investieren wir ein bisschen, gehen wir ins Ausland oder erfinden wir uns nochmal neu? Und das sind diese Zufälle im Leben, die passieren, dass wir von einem Gelände gehört haben, das in 3,5 Kilometer Luftlinie entfernt 250.000 Quadratmeter Freifläche bietet. Grüne Wiese, nicht ganz grüne Wiese, ehemaliges Chemiegelände, 160 Jahre alt. Aber die Stadt Offenbach und der sehr unternehmerisch denkende Oberbürgermeister Dr. Schwenke war gerade dabei, vertraulich, dieses Gelände zu entwickeln. Und wir haben davon gehört. Und ich bin dann zu unserem Aufsichtsratsvorsitzenden gegangen und dann natürlich sind da dann später Aktionäre, Aufsichtsrat, Hauptversammlung. Und wir konnten die Aktionäre davon überzeugen, dass zukünftiges Wachstum nur möglich ist, wenn wir auf eine grüne Wiese gehen und uns nochmal neu erfinden. Alles, was wir gelernt haben über die letzten 100 plus Jahre, können wir umsetzen, ein neues Werk bauen und dann das zukünftige Wachstum abzubilden, aber mit modernen Prozessen und mit moderner Technologie und mit einer Infrastruktur, wo Menschen auch gerne arbeiten wollen.
Andreas, in Deutschland wird aktuell viel darüber diskutiert, ob Deutschland sich überhaupt noch als industrieller Produktionsstandort eignet. Ihr habt diese Frage für euch bejaht. Einige Gründe hast du gerade eben genannt. Warum passt es für euch so speziell und wie siehst du die Zukunft der Industrie in Deutschland?
Ich glaube, ich muss ausholen, dass das, was wir da machen, schon wahrgenommen wird, aber irgendwas zwischen ihr seid ganz schön mutig oder ihr seid Geisterfahrer. Wie kann man in der größten Krise so investieren? Wir sind der Meinung, Krisen sind genau dafür da, sich nochmal neu zu erfinden. Kann man in Deutschland kann man wettbewerbsfähig produzieren? Ich glaube schon, wenn man mit einem vernünftigen Konzept die Sache angeht. Beispiel Energie. Heute am Standort in Frankfurt verbrauchen wir 31 Gigawattstunden an Energie. Das hat sich aufgeteilt, ein Drittel Gas, ein Drittel Wärme, ein Drittel Strom. In Offenbach wollen wir mit 21 Gigawattstunden auskommen, wobei über die Hälfte elektrisch über PV generiert wird. Und den Rest machen wir über Fernwärme und durch die lokalen Anbieter. Dabei wollen wir aber um 30% die Produktivität erhöhen. Das wird einen riesen Einfluss haben auf unsere Produktionskosten. Wenn wir dann auch noch den Wertstrom richtig optimieren, dass ein Ventil keine 11 Kilometer zurücklegt, bis es gebaut wird, sondern weniger als 1 Kilometer, vielleicht 500 Meter, dann haben wir noch ganz andere Effizienzen in der Produktivität, die wir heben können. Wenn wir zunehmend sensorisieren entlang des gesamten Wertstroms, dann wissen wir auch genau, wo Dinge im Fluss sind und wo sie stocken. Also was ich sagen möchte, wenn man die heutigen Technologien zur Verfügung stehen, wenn man die einbaut in ein so neues Konzept, dann werden die hohen Personalkosten, die wir in Deutschland haben, nicht der dominierende Faktor sein, weil man sie mittelfristig reduzieren kann durch Automatisierung, durch Digitalisierung. Einfach die Menschen auf die Dinge setzen, wo sie wirklich wertschöpfend aktiv sind. Das muss man sich aber erstmal trauen. Wir investieren hier über 450 Millionen Euro. Das ist ein großes Thema. Und wir finanzieren das ganze Thema aus dem Verkauf der bestehenden Liegenschaft und unserem Cashflow und den Rahmenbedingungen, die wir uns über die letzten Jahrzehnte geschaffen haben. In der Situation sind natürlich viele andere Firmen, nicht schon gar nicht börsennotierte Firmen. Und vielleicht ist das ein Grund, warum es ein ganz wichtiger Schritt ist, den wir aber auch umsetzen wollen, denn man lässt uns. Wir sind Mittelstand und Mittelstand investiert. Mittelstand führt Unternehmen täglich. Wir reporten monatlich auf Quartalsbasis, aber wir handeln und denken in Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und das ist natürlich ein Unterschied gegenüber einem börsennotierten Unternehmen, das sich im Prinzip durch Quartalsberichterstattung immer definieren muss und legitimieren muss und mit relativ kurzfristigen Maßnahmen immer zeigen muss, dass es richtig unterwegs ist. Mittelstand denkt einfach und handelt langfristig.
Ja, eine mutige Entscheidung. Eine neue Fabrik zu errichten, gibt ja die Chance, jetzt alles richtig zu machen. Du hast eben so schön gesagt, was man in 100 plus Jahren gelernt hat. Was macht ihr in Offenbach anders als bisher? Wertstrom und Energieverbrauch hast du schon genannt. Aber was ist an den Linien bei den Menschen in der Organisation anders?
Ich nehme mal das erste Beispiel. Also vor 4 Jahren haben wir das Grundstück gekauft und vor einigen Monaten sind die ersten 200 Mitarbeiter produktiv geworden in der Elektronikproduktion. Also vor 4 Jahren gab es noch nicht mal einen Bebauungsplan, es gab nichts. Und jetzt sind wir schon produktiv mit der Elektronikproduktion. Das sind bei Samsung die Stellungsregler vor allen Dingen, das sind so mechatronische Systeme. Und das ist nur möglich gewesen, weil es eine Firma Samsung gab, die das wollte, ein Oberbürgermeister, der Unternehmer Stenkt und ein Regierungspräsidium in Darmstadt, das dieses Projekt sehr wohlwollend begleitet. Es ging übrigens so weit, dass wir die alle eingeladen haben auf die Baustelle und haben ihnen mal gezeigt, was sie da gerade machen, von Genehmigung Galvanik und alles weitere, was wir dort vor Ort haben. Und ich denke, das zeigt auch, was ganz wichtig ist, dass man mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dass man ihnen Respekt zeigt und dass man ihre Leistung zu schätzen weiß, anerkennt und sie auch Teil der Lösung sein lässt. diese Elektronikproduktion, Thomas, ich weiß nicht, ob du noch unsere jetzigen Erinnerungen hast, wo wir zum Teil Menschen in einem Aufzug haben, die die Teile transportieren, damit sie vom vierten in den fünften Stock kommen. Was wir in Offenbach konsequent machen, ist, dass wir den Wertstrom auf einer Ebene lassen. Die Elektronikproduktion findet beispielsweise im ersten Stock statt und keine Materialien gehen irgendwo in einen Aufzug rein. Es ist alles im Zugriff und der Wertstrom ist so ausgelegt, dass einfach die Dinge alle im Fluss sind. Wir haben sogenannte Shiny Island Arbeitsplätze in Frankfurt schon ausprobiert. Wie kann ich eine Assembly eines Stellungsreglers so optimieren, dass der Mitarbeiter bestmöglich das Produkt herstellen kann? Die haben wir testweise aufgesetzt, sodass praktisch alle Materialien um den Mitarbeiter herum dort sind und haben gesehen, was das für eine Produktivitätssteigerung ist und gleichzeitig auch eine Erhöhung der Qualität. Die haben wir konsequent in Offenbach jetzt umgesetzt, weil wir die Fläche haben. Sodass wir in Frankfurt Dinge gelernt haben, die wir in Offenbach skalieren können. Wir werden in Offenbach neben der Reduktion der Wege und neben der Zweidimensionalität, also weil wir einfach konsequent auf der Fläche bleiben, die großen Ventile werden unten im Erdgeschoss sein und da werden keine Materialien nochmal nach oben transportiert. Wir haben versucht, die Wege kurz zu machen. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Wir machen ja alles außer Herstellung von Guss, den kaufen wir ein, den Guss, und dann geht's los. Dann fangen wir an zu zerspanen und zu schneiden und zu sägen und Oberflächenbehandlung, Galvanik, Lackierung, Nasslackierung, Trockenlackierung, Test, Zusammenbau, Assembly, all das machen wir ja selber. Das heißt, da hat man relativ viel aufwendige Infrastruktur im Wertstrom. Und bei der ganzen Zerspanung beispielsweise nutzen wir Energierückgewinnung aus den Maschinen und wollen die wiederum einsetzen, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das bedeutet, dass man einfach auch Geld sparen kann, wenn man weniger Energieverbrauch hat. Wir haben in Frankfurt ja schon bereits begonnen, unsere zersparenden Maschinen mit einer Sensorik auf Geräusch und Stromverbrauch abzufragen und haben schon in Frankfurt die Produktivität an den einzelnen Zerspannungsmaschinen um bis zu 30% erhöht. Das ist insofern interessant. Wir waren in der Corona-Phase dann in der Lage, mit zwei Schichten die Produktivität von drei Schichten zu haben, mussten aber nur einmal eine Pause machen, um die Maschinen und alles wiederum zu reinigen. Das heißt, wir haben durch Digitalisierung den Arbeitsplatz sicherer gemacht und haben verhindert, dass es in der Produktion einen Herzstillstand gab. Also Digitalisierung sichert Arbeitsplätze, wenn man sie richtig einsetzt und nicht übertreibt, pragmatisch. Und die Lösung, die ich gerade erklärt habe, die war ja sehr einfach. Geräusche analysieren von Werkzeugmaschinen, Strom aufnehmen, schauen, ob die Maschine läuft, ob sie ausgeschaltet ist oder ob sie im Schlafzustand ist. Übrigens, Nebeneffekt, wir haben dann auch mal die Geräuschprofile angeschaut und gesehen, dass wir morgens die gleichen Profile hatten wie nachmittags. Das heißt, wir haben morgens das gleiche produziert wie am Nachmittag, haben aber zwischendrin zweimal umgespannt. Verschwendung, haben wir nicht gut geplant. Also es ist toll, wenn man seinen Maschinenpark und seinen Wertstrom sensorisiert und Daten und Algorithmen drüber laufen lässt, sieht man offensichtlich, wo es Verbesserungspotenzial gibt, bis hin zu Verschwendung vermeiden. Also in Offenbach haben wir die Möglichkeit, und das werden wir zunehmend machen, wir ziehen jetzt erstmal um, bauen, ziehen um, Start of Production. Und wenn das alles läuft, beginnen wir mit kontinuierlicher Verbesserung. Und das wird dann mittelfristig nur durch eine erhöhte Sensorisierung der Fall sein. Also das eine Thema ist die Produktivität erhöhen. Das andere, sollte man nie vergessen, es geht ja auch um Menschen. Wir bauen die Fabrik ja nicht für irgendwelche Maschinen, wir bauen die Fabrik für Menschen. Und wir erleben einfach immer wieder, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Menschen zusammenkommen, insbesondere aus unterschiedlichen Abteilungen, entsteht sehr viel Kreativität und man löst Probleme. Und wir haben überall natürlich Probleme. Und Probleme lassen sich nicht durch E-Mail lösen. Da ist schon ein Telefonat besser, aber das Beste ist, wenn man die Leute kurzfristig zusammenbringt. Offenbach wird ein Werk sein, das sehr konsequent zur Optimierung des Wertstroms ausgelegt ist, aber auch konsequent für Mitarbeiter ausgelegt ist, zusammenzusitzen, zu kommunizieren, kreativ zu sein, Probleme zu lösen. Das wird ein Ort, wo Interaktion stattfindet. Denn es ist ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter wieder aus dieser Corona-Phase es beschäftigt uns ja immer noch. Es gibt ja auch Long-Covid in Unternehmen, dass die Leute sich immer noch telefonisch krank schreiben lassen und immer noch lieber Homeoffice machen, als in die Firma zu kommen. Und das ist nur begrenzt gut, weil eine Firma dann ihre DNA verliert, wenn ihr mich fragt. Also diese Firma Offenbach wird sehr attraktiv sein, für Mitarbeiter wieder reinzukommen, sich zu treffen und diese Samson-DNA auch zu spüren und zu fühlen. Sie ist übrigens auch ein Leuchtturm, nicht nur jetzt für Deutschland, für eine Investition. Sie ist auch ein Leuchtturm in der Rhein-Main-Gegend. Und wir kriegen schon Bewerbung von jungen Leuten, die jetzt zu Samson kommen wollen, weil sie von diesem Projekt gehört haben, dass wir da so investieren. Also ihr seht, was so etwas auslöst. Aber es ist natürlich eine Riesenbelastung, denn es gibt noch sowas wie ein operatives Geschäft. Das muss ja auch nur irgendwie abgedeckt werden. 2024 war ein extrem erfolgreiches Geschäftsjahr. 2025 hat sich die Welt komplett gedreht. Also ihr wisst, es gibt viele Bälle, die da in der Luft sind, parallel zum Bau eines neuen Werkes.
Andreas, du hast zwei ganz wesentliche Elemente schon genannt. Die Menschen, die bei euch beschäftigt sind, und die realen physischen Produkte, den Wertstrom, wie ihr das Ganze bewegt. Du hast erste Beispiele für Auswertung von Sensorik, Digitalisierung genannt. Wie weit geht ihr bei der Digitalisierung? Wie gestaltet ihr die Digitalisierung in der Fabrik? Und natürlich die Frage auch, wie weit geht ihr in Richtung einer vollständig papierlosen Fabrik?
Wir haben in Frankfurt schon begonnen, Papier aus der Phase rauszunehmen und parallel bestmöglich durchzudigitalisieren, wenn es um Fertigungsaufträge geht. Aber da gibt es noch einige Aufgaben zu bewältigen. Das liegt daran, dass wir einen riesigen Rucksack haben an älteren Produkten, die seit Jahrzehnten im Betrieb sind, und die sind in ihrer Dokumentation zum Teil schwierig, weil es so viele Varianten gibt. Also Samson bietet, glaube ich, den größten Blumenstrauß an Regelventilen und auch auf Zuarmaturen an. Und früher hat man einfach Ventile entwickelt und sie in gewisser Weise dokumentiert, aber wer über den ganzen Lebenszyklus hinaus das immer festzuhalten, wie das Ventil umgebaut wurde und so weiter, ich glaube, das wurde in vielen Fällen nicht gemacht. Da geht aber die Reise hin. Wir müssen absolut dokumentationsfest sein. Also was machen wir? Wir versuchen jetzt einerseits die neuen Ventilgenerationen, die kommen auch aus Offenbach, die haben dann eine konfigurierbare Stückliste. Das heißt, die ist komplett durchdekliniert und ich kann über den Variantenkonfigurator ein Ventil festlegen, habe eine Stückliste direkt und kann das direkt an die Fertigung geben. Das ist dann der Idealzustand. Das lässt sich auch auf Stellungsregler und so weiter übertragen. Das werden die neuen Produkte sein. Bei den anderen Produkten werden wir zunehmend durch Ausphasen historischer Produkte neue Produkte, die in ihrer ganzen Form schon im digitalen Zwilling existieren, fertigen. Und dann wisst ihr ja, der digitale Zwilling ist ein ganz wichtiges Handwerk, um operativ sich zu verbessern. Denn im digitalen Zwilling kann ich ja schon optimieren, bevor ich physisch etwas angegriffen habe. Also die papierlose Fabrik, die wird es werden, weil wir haben damit schon in Frankfurt angefangen. Aber die papierlose Fabrik bedeutet auch, dass man sein Portfolio optimiert, damit es papierlos ist. Ansonsten schleppt man relativ viel mit. Alleine die Struktur von Stücklisten, was ist auf einer Stückliste drauf, wie gehe ich mit Zeichnungen und so weiter. Also da läuft relativ viel bei uns, dass wir das Portfolio einerseits aufräumen und andererseits besser, einheitlicher, korrekt strukturieren. Jetzt, die Digitalisierung geht aber auch weiter ins Produkt selber. Wir haben RFID-Chips, wenn ich die mit dem Ventil verkaufe, kann man zumindest schon mal einen Link direkt bekommen auf eine Internetseite, wo dann alle Informationen des Ventils aufgelistet sind. Also so eine Art Asset-Plattform. Die Reise geht aus meiner Sicht natürlich dann noch viel weiter. Wenn ich Stellungsregler auslese, also nicht nur weiß Typenschild, digitale Typenschilder und so weiter, sondern wenn ich dann so weit bin, dass ich die Prozessdaten auch irgendwo auslesen kann und analysieren kann, wie hat sich das Ventil denn verhalten, also von der Statik weg in die Dynamik, was ja dann ganz entscheidend ist für den Betrieb der Produkte. Das Lieblingsthema Verwaltungsschale halte ich für ganz wichtig. Wir arbeiten derzeit an so einer zentralisierten Ablage, die soll bis drittes Quartal nächstes Jahr ins Laufen kommen. Das ist unser VDOC, da werden wir über SAP, kann man dann zugreifen auf die Stücklisten und nicht nur auf die Stücklisten, sondern ganz wichtig auf die Zertifikate und all dieser ganze andere Kram, der heute noch vielfach im Papier vorliegt. Und das ist nicht nice to have, das müssen wir so machen. Wir können nicht mehr so arbeiten wie früher, wo wir viel zu viel Papier verwalten und es viel zu lange dauert, bis der Kunde diese Information bekommt, die er braucht. Heute, im Jahr 25, na klar ist Qualität wichtig bei Produkten, aber ich erlebe immer mehr, wir gewinnen dann Aufträge, wenn wir schnell sind. Es ist gar nicht notwendigerweise immer der Preis. Es geht um die Schnelligkeit, wie schnell ich auf den Kunden reagieren kann, auf die Anforderungen. Und es ist nicht nur das Eisen, was geliefert werden muss, sondern auch die Zertifikate und alles, was an digitaler Information und Dokumentation zur Verfügung steht. Also es gibt eine absolute Notwendigkeit, dass wir die eigenen Abläufe zunehmend digitalisieren, weil die Art, wie wir früher Geschäfte gemacht haben, einfach nicht mehr funktioniert. Und dann gibt es eine dritte Ebene der Digitalisierung. Das ist die Sensorisierung des Produktes selbst. Ich glaube, darüber wolltet ihr auch nochmal reden. Was kann man denn machen, wenn das Produkt im Betrieb auch noch etwas liefert, nämlich Daten, und man diese Daten dann auswerten kann? Und diese Daten dazu führen, dass Produkte eine Selbstdiagnose vollziehen können. Ja, das Ventil weiß ja zum Beispiel, für was es ausgelegt wurde. Und das Ventil, wenn es Sensoren hat, kann ja sagen, Moment, die Prozessdaten, die ich hier gerade wahrnehme, die sind aber anders als das, für das ich ausgelegt wurde. Das heißt, das Ventil könnte selber melden, ich fahre gerade nicht im optimalen Zustand, oder noch schlimmer, ihr betreibt mich gerade an einem Bereich, wo es in Richtung Kavitation geht. Das heißt, das Ventil könnte Schaden nehmen. Und all diese Dinge, die kann man technologisch heutzutage lösen, sofern wir eine Infrastruktur beim Kunden haben, die die Kommunikation zulässt und das Auslesen der Stellungsregler und so weiter. Da ist übrigens bei mir da bin ich enttäuscht von der Prozessindustrie. Seit 10 Jahren reden wir über APL. Wenn ich mir anschaue, wie weit die neuen Technologien, die gerade die Vernetzung, alles, was so wichtig ist in der Fertigungstechnik, diese Digitalisierung, diese Kommunikation, wenn ich mir anschaue, was bisher umgesetzt wurde, dann finde ich das sehr enttäuschend. Und wie wollen wir denn unsere, nicht nur die Samsung-Fabrik selber, sondern die Fabrik unserer Kunden verbessern, wenn Kommunikation und Digitalisierung immer noch das größte Hindernis sind? Wenn Safety and Security so weit in den Mittelpunkt gestellt wird, dass man vergisst, dass Digitalisierung eigentlich auch Safety and Security erhöhen kann, vor allen Dingen kann es Produktionsausfall reduzieren. Also da gibt es, denke ich mal, noch ein paar Hausaufgaben, und über APL können wir ja gleich nochmal reden.
Andreas, das war schon die perfekte Überleitung. Wir kommen zum zweiten größeren Block und schauen uns das Thema intelligente Ventile mal an zusammen. Ihr redet von intelligenten Ventilen oder von intelligenter Ventiltechnologie. Was versteht ihr darunter?
Wir verstehen darunter, dass Ventile im Betrieb Daten generieren, über die ich wiederum Algorithmen legen kann und die dann zu irgendeiner Art vom kommerziellen Nutzen führen. Der Hintergrund war folgender: Wir haben uns vor 10 Jahren, 9 Jahren Gedanken gemacht, wie sieht eigentlich das Geschäftsmodell der Firma Samsung aus heute und morgen? Und dann haben wir so eine 2x2-Matrix aufgemalt, CapEx und OpEx, also unsere Kunden kaufen Produkte und sie betreiben Produkte. Und auf der Y-Achse haben wir gesagt, okay, was macht Samsung? Wir haben Ventile, wir haben Stellungsregler, wir haben Komponenten, wir haben aber auch Systemgeschäft, wo wir ganze Skids zusammenbauen. Und dann habe ich so eine 2x2-Matrix. Und wenn ich das vor 10 Jahren anschaue und heute, ist ähnlich gleich geblieben. Ich würde mal sagen, 70% des Umsatzes machen wir mit dem Verkauf von Ventilen und Komponenten und 30%, 25% mit Ersatzteilen und Service. Jetzt und es ist leider, ich hätte mir gewünscht, dass in den anderen Quadranten noch ein bisschen mehr passiert. Aber das Spannende ist, wie komme ich denn von dem CapEx ins OpEx? Und dass, wenn die Ventile jetzt selber Daten generieren würden, dann führt die Digitalisierung ja dazu, dass ich im Betrieb des Ventils, also im OpEx-Geschäft, plötzlich etwas habe, das ich für den Kunden nutzen kann. Und dann kann ich aus Sicht des Kunden das ganze Thema Total Cost of Ownership in den Griff kriegen. Denn die Kunden haben ja auch Herausforderungen. Die kaufen ja nicht nur ein, die müssen die Anlage betreiben, die wollen Uptime haben, die wollen natürlich ihren Energieverbrauch senken und all diese Dinge, die sie beschäftigen. Und je mehr Informationen ich von dem Betrieb der Anlage habe, desto besser kann ich sie fahren. Interessanterweise sind die Menschen, die einkaufen und die Anlage fahren, unterschiedliche Gattungen. Und die Karotten hängen auch unterschiedlich bei diesen Menschen. Der eine wird dafür belohnt, dass er günstig einkauft, und der andere wird bestraft, wenn die Anlage nicht fährt. Also da hat man einen Kunden, aber man hat durchaus unterschiedliche Ansprechpartner. Und alles kann ich ja alles nachvollziehen. Aber wir decken ja die CapEx und die OpEx-Welt ab. Und dann haben wir gesagt, was haben wir denn heute? Wir haben einen Stellungsregler. Der Stellungsregler von uns hat 5.500 bis 2.000 Datenpunkte. Es ist uns nicht gelungen, zumindest in der damaligen Zeit, diese Datenpunkte dem Kunden zur Verfügung zu stellen und daraus einen Nutzen zu haben. Der Kunde sagt, ich will keine 1.500 Datenpunkte, ich hätte gerne Ampel. Und zwar im Ventil. Und die Ampel sagt mir, grün, alles gut, rot, wechsel mich aus. Und gelb, das ist übrigens zu diskutieren, was soll gelb sein? aber ich halte noch 2 Wochen oder 4 Wochen. So, wenn ich jetzt aber tatsächlich Daten im Ventil generiere, weil ich zum Beispiel einen Durchflusssensor drin habe, weil ich einen Drucksensor drin habe, einen Temperatursensor, dann kann ich ja die gesamte Thermodynamik des Ventils, wenn ich dann noch weiß, wie die Stellung des Ventilkegels ist und die Position und gewisse Bewegung, dann habe ich ja unglaublich viel Information über das, was sich da gerade in der Thermodynamik und der Strömungsmechanik im Ventil abspielt. Es geht so weit, dass ich die Viskosität berechnen könnte von dem Medium, was da gerade durchfließt. Und ich könnte darauf reagieren und sagen, Moment, das Ventil leuchtet gelb, wenn die Viskosität sich plötzlich massiv verändert, weil dann irgendwas im Prozess nicht passt. Also wir haben jedenfalls ein Ventil gebaut mit einem Drucksensor am Eingang, Drucksensor am Ausgang, Temperatursensor am Eingang, Ausgang, einem Ultraschall-Durchflusssensor. All die Sensoren kamen von Krone. Und das Ganze kombiniert mit einem Samson-Ventil. Und dieses Ventil ist der erste intelligente Prozessknoten, der jemals angeboten wurde. Er kombiniert also praktisch Sensorik und Ventiltechnik. Und man muss die Rohrleitung nur einmal zerschneiden anstelle von 7-mal, dass man all das unterbekommt. Und das ist auch sehr schnell eingebaut. Ich brauche nur 4 Drähte, 2 für die Stromversorgung, 2 für die Datenleitung. Und dieser intelligente Prozessknoten regelt, identifiziert Abweichungen, macht Selbstdiagnose, hat ein Frühwarnsystem für Kavitation. Also irgendwie das Beste seit geschnittenem Brot, war zumindest meine Vorstellung, als wir das gebaut haben. Sieht auch noch sehr gut aus. Innovatives Design, sieht ein bisschen aus wie der R2-D2 bei Star Wars. Hat auch tatsächlich LEDs, wo er dann signalisiert, rot, gelb, grün. Aber wie es so manchmal ist, tolles Produkt, tolle Innovation. Kommerziell war es bisher kein Erfolg. Es hat sich nicht so viel verkauft, so oft verkauft, wie uns das gewünscht hätten. Das kann daran liegen, dass im Brownfield, also in den bereits installierten Feldern, ist ja schon die ganze Infrastruktur drin. Und da ist auch egal, wer dieser intelligente Prozessknoten günstiger ist, als wenn ich die Teilchen alle einzeln kaufen muss mit Sensorik und Ventil und so weiter. Im Brownfield ist ja schon alles vorbereitet. Das heißt, da tut man sich schwer, Nutzen zu haben. Und im Greenfield sind viele Ingenieurbüros gar nicht vertraut damit, was mache ich denn mit so einem Prozessknoten, der ist mal nicht bekannt. Das heißt, man entwickelt halt, wie man es immer gemacht hat, und never change a running system. Also der Nutzen dieses Prozessknotens, der hat sich kommerziell noch nicht so ganz gezeigt, obwohl er wirklich zeigt, dass er bei gewissen Use Cases unschlagbar ist. Zum Beispiel Elektrolyseure, KOH-Messung, in Echtzeit als kritischer Parameter für die Stabilität des Elektrolyseurs. Funktioniert hervorragend. Wir können aber auch den Salzgehalt von Wasser messen und so weiter. Also man kann viel mehr mit so einem solchen Produkt machen. Aber ich glaube, man braucht einfach auch Geduld und muss mit Kunden zusammen so eine Innovation dann auch in den Markt bekommen. Wir waren, glaube ich, etwas zu früh. Es kann sein, dass in 5 oder 10 Jahren die Welt anders aussieht. Dann habe ich viel mehr intelligente Ventile, die so etwas können. Das ist aber nur Teil 1. Teil 2 ist kommunikative Ventile. Wir haben ein System entwickelt, wo ein Ventil mit einer Pumpe zusammenarbeitet. Und normalerweise werden ja beide aus dem Leitsystem angesteuert und dann gibt es eine Richtung, frequenzgeregelte Pumpe, drehe ich mit der Geschwindigkeit für den Durchfluss und das Ventil wird angesteuert, damit nochmal genau definiert ist, was jetzt durch das Rohr fließen soll. Diese beiden Systeme sind zumindest heute immer noch nicht in direkter Abstimmung. Sie werden aus dem Leitsystem gesteuert. Wir haben was gebaut, wo der PID-Regler im Ventil ist und Pumpe und Ventil miteinander reden. Und wenn das Ventil geschlossen ist, dann hat das Ventil der Pumpe gesagt, cool down, Junge, ich bin geschlossen, es gibt keinen Grund, dass du dich so schnell bewegst. Und die haben dann den optimalen Betriebspunkt gefunden aus Drehzahl und Ventilöffnung. Da kann man bis zu 20% plus Energie sparen, wenn die Systeme miteinander kommunizieren. Und jetzt überlegt euch mal, das ist ja nur ein Zwei-Punkte-System gerade, das wir optimieren. Überlegt mal, wie viele Ventile und Pumpen in einer prozesstechnischen Anlage verbaut sind. Und wenn da nur ein Teil davon miteinander kommunizieren würde und sich selbst optimieren würde im Hinblick auf gewisse Aufgaben, die sie haben, nämlich den Durchfluss zu regeln oder andere Dinge, ich glaube, da wäre jede Menge Verschwendung, die man identifizieren könnte und vermeiden kann. Intelligenz und Daten Teil 3. Die Leute, die heute die Anlage fahren, sind unter Umständen in 10 Jahren gar nicht mehr da. Ich frage mich, wie kann ich eine Prozessanlage in Zukunft in Deutschland fahren, wenn das Personal bis dann in Rente ist? Und dieses ganze Wissen um diese Anlage herum ist nicht digitalisiert. Also ich rede nicht nur vom digitalen Zwilling, dass ich ein Abbild habe aller Assets, sondern die Erfahrung, eine Anlage zu fahren. Deswegen ist Digitalisierung ist nicht nice to have. Es ist absolut notwendig, wenn ich aus meiner Sicht eine Industrie erhalten möchte, dass ich heute anfange, das analoge Wissen schnellstmöglich zu digitalisieren, in einen digitalen Zwilling bekomme, um die Anlage auch in Zukunft fahren zu können. Und es kann dann sein, dass diese Anlagen auch tatsächlich kleinere autonome Control Loops haben, die dann in Wechselwirkung mit einem größeren Betriebssystem agieren. Aber ihr seht, wie wichtig Kommunikation, Digitalisierung, Generierung von Daten in Echtzeit, wie wichtig das ist, um Produktion und Produktivität auch in Deutschland zu halten. Und daher, jetzt komme ich nochmal zurück, war ich so überrascht, dass wir die APL-Technologie, die vor 10 Jahren entwickelt wurde, und Namur Open Architecture und all diese Dinge, die wir hier entwickeln in Deutschland, kommerziell nicht so richtig schnell in Einsatz kommen. Wo doch da genau die Lösung des Problems ist, hoher Produktionskosten.
Ja, Andreas, danke. Für mich waren das zwei sehr gute Beispiele, das Ventil mit der Sensorik und die Kommunikation von Ventil und Pumpe, Umrichter. Das sind Beispiele, die sind auf der Feldebene, die funktionieren direkt vor Ort im Ventil. Das Thema Informationsverarbeitung, Digitalisierung betrifft ja auch die Ebenen drüber. Oder kann man alles ins Ventil packen?
Das würde ich nicht tun, weil das Ventil selber ist ja aufgrund der, inkooperativen Umweltbedingungen, wir sind ja im explosionssicheren Raum vielfach, da ist der Stellungsregler natürlich nur begrenzt leistungsstark. Ja. Die Stellungsregler laufen auf 0,5 Watt, das ist ja nichts. Und da speichern wir 1500 bis 2000 Datenpunkte und steuern das Ventil und so weiter. Ich glaube, auch mit der, die neueste Prozessorarchitektur, die wir jetzt einsetzen, die auch Verschlüsselung zulässt, Thema CAA, können wir auch nochmal drüber reden, die ist extrem energieeffizient und ist leistungsstark, aber ich würde jetzt nicht alles ins Ventil packen. Aber für kleinere Control Loops funktioniert es zumindest schon. Ich glaube, da kann man sich andere Architekturen vorstellen. Aber ich meine jetzt Ethernet, APL und OPC-UA und so weiter. Ich glaube, da könnte man gute Lösungen finden, wo ein bisschen Edge-Power, muss ja nicht alles im Ventil sein, kann ja noch woanders sein, aber irgendwo unten im Control-Loop. Das ist ein eigenes Thema, wenn man sich überlegt, wie man idealerweise die Topologie bedient durch eine vernünftige Kommunikationsinfrastruktur und auch Edge-Rechen-Power im Feld. Übrigens, es gibt noch einen anderen Schatz, der ganz oft nicht gehoben wird und der ist in jeder Anlage und ich brauche keinen einzigen Sensor integrieren, das ist der Historian. Wir haben vor 8 Jahren ein Startup gekauft, mit dem wir einen digitalen Zwilling bauen aus einer bestehenden Prozessanlage. Also wir schauen uns an, wo sind die Ventile, wo sind die Pumpen, wo sind alle Arten von Feldgeräten und bauen dann eine Art Knochengerüst auf. Also wir zeigen mit unserem Studio, wo sind die Assets wie angeschlossen, wie fließt das Medium von links nach rechts, wie fließt die Kommunikation und so weiter. Und dann lesen wir den Historian aus, der alle Steuersignale der Vergangenheit hat. Und wir nehmen aus diesem Datensatz die Daten heraus, die den normalen Anlagenbetrieb repräsentieren. Und diese Daten füttern wir in dieses Knochengerüst und dann entsteht ein multidimensionaler Zustandsraum, der den normalen operativen Betrieb repräsentiert, ohne einen zusätzlichen Sensor. Also wir nehmen uns die Anlagentopologie und die historischen Betriebsdaten. Und dann entsteht dieses neuronale Netz, das trainiert ist auf die historischen Betriebsdaten. Und dort füttern wir die Echtzeitdaten ein. Und wir erkennen 3 Wochen vor einer Verpuffung, dass ein Trend sich gerade ergeben hat, ohne dass der über einen Schwellwert gestiegen ist. Wir erkennen den Trend frühzeitig, bevor etwas Schlimmeres passieren kann. Und weil wir dieses Interdependenzmodell bauen aus, was hängt mit was zusammen, erkennen wir mit dem System auch die Ursache der Abweichung. Also es kann ja sein, dass die Temperatur nach oben geht, der Sensor das meldet, aber wir erkennen auch, weil wir hier wissen, wo der Medienfluss herkommt, wo die Ursache herstammt. Und das ist ein ganz spannendes Tool, weil es die Diagnose in der Leitwarte massiv vereinfacht und verbessert. Ich schaue ja nicht mehr auf meinen Bildschirm mit Rot und Grün und sehe mir alle Dinge an, sondern ich kriege mit einer solchen Software frühzeitig Indikation, hier läuft gerade was aus dem Ruder. Und der Mann, der in der Leitwarte sitzt, kann dann sagen, okay, das ist nicht schlimm, kann diese Sache ignorieren oder er kann danach agieren. Also wir nehmen den Menschen nicht raus, sondern wir sprechen hier von Human Enhanced Machine Learning. Wir nutzen die KI und die trainierten neuronalen Netze, um den Anlagenbetreiber in eine bessere Position zu bringen, gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch für mich wieder so ein Beispiel. Man braucht keinen einzigen Sensor. The data is there. It's all there. Nutzt die heutige Technologie, um einfach mal Anomalien zu identifizieren. Und dafür ist die KI, da ist Korrelation, dafür sind die heutigen Technologien sind einfach ausgesprochen gut geeignet.
Andreas, ich möchte auf einen Aspekt zurückkommen, den du eben gerade mit kommunikativen Ventilen umschrieben hast. Also die Kommunikation mit euren intelligenten Ventilen. Und wenn wir rausschauen ins Feld, dann gibt's ja immer noch die Frage, lösen wir das jetzt extrem konservativ mit einem Hard-Protokoll oder mit einem Ethernet-APL? Das langsame Starten von Ethernet-APL hast du eben gerade selber auch schon beschrieben. Jetzt stellt euch vor, es kommt ein junger Ingenieur zu euch, der fragt, was sind denn die beiden Optionen und was empfiehlt ihr Kunden, die für beide Lösungen offen sind und ganz offen nach der für sie besten Lösung fragen?
Also dieses Hard-Protokoll, waren das diese 9600 Baud oder so etwas?
1200 Bit pro Sekunde.
1200 Bit pro Sekunde. Also 15 Minuten dauert es, bis ich einen Stellungsregler ausgelesen habe. Und wenn jetzt dieser junge Mann zu uns kommt und ich frage ihn, haben Sie zu Hause eine Sonos-Anlage, wo Sie oder diese Philips-Lampen, die ich vom Handy aus in der gesamten Wohnung überall steuern kann, oder Sonos, die Boxen aufschließen, sowas, dann muss der sich doch denken, in was für einer Welt bin ich hier eigentlich, in der Prozessindustrie? Ich meine, diese natürlich ist eine Consumer Electronics etwas anderes, ist eine andere Umgebung, nicht explosionssicher und so weiter, aber da sieht man mal, was technologisch heutzutage alles geht. Und dann komme ich in diese Prozessindustriewelt, wo ich einfach mit Datenraten zu tun habe, die überhaupt keine vernünftige Kommunikation zulassen. Was empfehlen wir? Meine Empfehlung wäre, probiert die neuesten Technologien aus. Nicht zu viele POCs machen, sondern ausprobieren, zeigen, dass es einen kommerziellen Nutzen hat. Überlegt euch, wo sind die kommerziellen Herausforderungen, wo drückt am meisten der Schuh bei den OPEX. Und dann überlegen wir, ob wir mit einer APL-Technologie diese Probleme lösen können. Und das ist ein OPEX-Thema und kein CAPEX-Thema. Das Killer-Argument ist ganz oft, es ist zu teuer. Wir bauen neue Ventile, wir machen eine APL-Stellungsregler und dann kam das Feedback von einem Kunden, es darf aber nicht teurer sein als der alte. Da denke ich mir, das ist der falsche Ansatz. Ihr denkt immer noch in CapEx. Eure echten Kosten sind in den Produktionskosten und nicht in den Investitionskosten zum Anlagenaufbau, sondern der Anlagenbetrieb. Und die baut auch Anlagen für Jahrzehnte. Also meine Empfehlung wäre, immer mit der neuesten Kommunikationstechnologie reinzugehen und dann gemeinsam mit den Ventil- und Pumpenherstellern durchaus zu überlegen, wie kriegen wir denn die Produktionskosten, Energiekosten oder anderen Themen in den Griff, wie kriege ich die Uptime nach vorne, welche Arten von Daten sollten wir sammeln, wo lohnt es sich, das Wissen, was in der Firma aufgelaufen ist, bestmöglich zu digitalisieren, dass man das einbringen kann in den Prozess. Das wäre mein dringender Wunsch. Ich erlebe übrigens, also wir haben jetzt schon mehrere hundert APL-Stellungsregler verkauft. Wir sind ja der erste Hersteller von Stellungsregler, die APL-kompatibel sind. Das läuft jetzt an. Ist natürlich auch wichtig, dass Pumpen genauso entsprechend ausgestattet sind. Ein Handy zu verkaufen macht ja keinen Sinn, da kann man jemanden anrufen. Also man braucht ja immer irgendwie eine Infrastruktur von intelligenten und kommunikativen Systemen. Aber ich habe das Gefühl, das beginnt jetzt. Was ich bedauere, es findet vornehmlich nicht in Deutschland statt. Es findet in Amerika statt, es findet in China statt, die Integration der APL-Stellungsregler. Ich weiß jetzt nicht den letzten Stand, ich weiß nicht bei der Namur, aber ich kann nur dringend empfehlen, dass wir genau diese Technologie, die wir hier entwickelt haben, auch in Deutschland nachweisen. Sonst ist es wie mit dem Transrapid im Emsland. Ja, also am besten erprobt man seine eigene Technologie, dann muss ich sie nicht irgendwie andienen woanders, sondern ich zeige, dass es einen Wettbewerbsvorteil gibt und das ist dann meistens ein Produkt, was dann im Ausland auch gekauft wird.
Ja, auf der Namur-Hauptsitzung wurde berichtet, dass jetzt schon eine Anlage mit 1000 APL-Geräten in der Inbetriebnahme ist. Ich denke damit, wenn das in Großanlagen und im Ausland funktioniert, dann sollte man auch den Mut haben, in Deutschland den nächsten Kessel auch damit zu automatisieren. Aber ich bin im Moment ganz optimistisch, dass da jetzt, zumindest für die, die bei der Hauptsitzung dabei waren, der Durchbruch auch da ist.
Und du hast ja noch, ihr habt gefragt, auch wenn Leute jetzt in eine Firma kommen, ich glaube, wir müssen uns technologisch differenzieren, weil sonst kriege ich diese Leute nicht zusammen. Also es ist doch toll, wenn Leute kommen in eine Firma und die wollen, natürlich sind sie begeistert von der Technologie, von den Ventilen, dass wir im 3D-Druck mittlerweile Innengardinaturen fertigen, die komplexesten strömungsmechanischen Zustände abbilden, testen, darauf reagieren. Das ist alles toll. Aber ich muss mich genauso mit dem Thema Kommunikation, Daten und KI beschäftigen. Und wenn ich gute Leute an Bord holen möchte, junge Leute, die motiviert sind, die auch hervorragend ausgebildet sind in Deutschland, dann muss ich denen ja auch eine Arbeitsumgebung geben, in denen etwas entsteht. Und deswegen ist hart aus meiner Sicht die falsche Antwort darauf.
Andreas, ihr stellt ja nicht nur Ventile her, sondern bietet darüber hinaus Services und auch Systeme wie komplexe Module an. Welche Möglichkeiten für Intelligenz seht ihr generell in der Prozessindustrie? Ein paar Beispiele hast du ja genannt. Es wird ja viel von Intelligenz und Autonomie geredet, was aber noch nicht so richtig greifbar ist. Was seht ihr da als erdnahe Ventilhersteller?
Als erdnahe Ventil. Das ist übrigens schon mal wenn wir von Prozessintelligenz sprechen. Also die Transformation, von der ich gesprochen habe, die letzten 10 Jahre, ist ja die Transformation eines reinen Ventilherstellers, der also sehr viel Eisen produziert, in den Anbieter von sogar Prozessintelligenz. Und wenn wir das Kunden erzählen, dann schauen die uns an und sagen, ich denke, ihr baut Ventile. Was habt ihr denn mit Software zu tun? Was habt ihr denn mit? Also da ist immer noch Überzeugungsarbeit zu tun. Aber wenn ich dann erkläre, wissen Sie, wir sind nicht nur die, die Öl an den Fingern haben, weil wir den ganzen Kram bauen, sondern wir wissen auch genau, was im Feld los ist, weil wir Service machen und Ventile auswechseln. Und wenn wir eine Packung auswechseln, ich bin ja mal undercover beim Kunden gewesen mit meinem Service-Team, weil ich mal wissen wollte, wie so ein Service-Einsatz aussieht. Das ist eine Geschichte für sich, aber was man da lernt, und ich muss sagen, Respekt vor meinen Servicekollegen, das Ventil war 500 Kilo schwer und die haben das aufgemacht und behandelt wie ein rohes Ei und wir haben eine neue Packung eingebaut. Das war eine Anwendung, übrigens Kühlkreislauf und das Wasser war rostig und das Ventil ist 10 Jahre gelaufen, dann wurde die Dichtung irgendwie undicht Und dann haben wir festgestellt, eigentlich hätte das Ding alle 3 Jahre Service gebraucht. Hat aber keiner gewusst, dass das Ventil verbaut war, weil das war in der Zeit, bevor wir sowas wie CRM hatten. Und das ist ja, wenn man nicht weiß, wo seine Ventile sind, dann kann man nur hoffen, dass jemand anruft, wenn was ausfällt. Und wie gesagt, das hätte alle 3 Jahre, hätte man normalerweise warten müssen, hat 10 Jahre gehalten. Tolle Qualität. Aber ich war auch begeistert, wie wir das Ventil repariert haben. Denn das Ventil war in einem super Zustand. Man musste die Packung halt auswechseln. Hätte man Daten gehabt, hätte man digitalisiert, hätte man das Thema antizipieren können. Also auch wiederum hier. Dann hätte es gar nicht zum Ausfall kommen können, sondern man hätte den Service auch planen können. Die Wahrnehmung eines eisenlastigen Ventilherstellers, dass er Prozessintelligenz anbietet, das ist etwas, da ist noch Überzeugungsarbeit notwendig und das ist vertrieblich auch nicht ganz einfach, denn unsere Kollegen aus dem Vertrieb, die haben ja nicht nur die Herausforderung, dass wir ein riesiges Portfolio von Produkten haben und dass die Anwendungen unserer Kunden immer komplexer werden, dann auch noch das ganze Thema digitale Dienste, Services und sowas mit abzudecken, ist nicht einfach. Das vielleicht mal vorneweg. Was machen wir? Wir versuchen bei Samson weg vom Produkt in die Applikation zu kommen. Also immer zu verstehen, was ist genau die Applikation und was ist das Kundenproblem? Und da die Physik, die Chemie und die Biologie auch in 10, 15 Jahren die Gesetze noch die gleichen sind und die sind übrigens überregional gleich, lässt sich das ja ganz gut übertragen. Wenn ich einmal eine Applikation gelöst habe, dann gilt das genauso von Japan bis nach Amerika. Also wenn die Physik, die Regeln der Physik, der Chemie, der Biologie und so weiter international gleich sind und auch noch in vielen, vielen Jahren gehen, ist es ganz wichtig, dass man die Kundenapplikation gut versteht und dafür eine Lösung baut. Und das lässt sich dann wieder ganz gut verkaufen, weil man dann auch Referenzpunkte hat. Also weg vom Produkt, vom reinen Produktverkauf in den Applikationsverkauf. Und wenn man dann mit dem Kunden darüber spricht, was sind denn seine größten Herausforderungen, dann kann man mit intelligenter Regelungstechnik, mit einem vernünftigen Servicekonzept, kann man dem Kunden helfen, seine Probleme zu lösen. Deswegen ist mir der Dialog mit dem Kunden immer noch wichtig. Und das sind die operativen Themen. Das andere ist, wir brauchen wieder viel mehr die Abstimmung, Diskussion sogenannter Technology Roadmaps. Das ist konkret die Fragestellung, wie verdienen Sie Geld in 10 Jahren? Wenn wir das verstehen, was ist Ihr Geschäftsmodell, wie verdienen Sie Geld in 10 Jahren, dann weiß ich, was wir heute entwickeln müssen, damit wir diese Bedürfnisse in der Zukunft auch befriedigen können. Also wir müssen operativ enger zusammenarbeiten, aber wir müssen auch verstehen, wo die Reise bei unseren Kunden hingeht, damit wir die richtigen Lösungen heute schon entwickeln. Denn ihr wisst ja, man entwickelt relativ schnell ein Produkt, aber bis man durch den gesamten Zertifizierungslauf gegangen ist, vergeht ja nochmal richtig viel Zeit.
Andreas, damit kommen wir zum dritten großen Block bei uns, die persönliche Perspektive. Was motiviert dich denn persönlich in der Prozessautomation zu arbeiten mit all den Besonderheiten, die du vorhin genannt hast? Und dich darüber hinaus auch in der NAMO und dem ZVEI zu engagieren.
Was mir so Spaß macht, ist, dass da so richtig viel Potenzial noch ist. Wisst ihr, in der Automotive-Industrie sind die Fabriken einfach, da geht es um Prozente, wenn überhaupt noch, wo man versucht, etwas zu optimieren. Das sind Batch-Prozesse und so weiter, die sind hochgradig automatisiert und optimiert. Ich habe das Gefühl, in der Prozessindustrie ist noch viel Luft. Da könnte man durch die Einführung, also Sensorisierung, Digitalisierung, Kommunikation und Algorithmen. Wenn man diese Dinge berücksichtigt, ich glaube, da ist richtig viel zu holen. Und dann kann man den Energieverbrauch senken, man kann die Prozesse verbessern. Also mich begeistert, dass hier noch so viel Luft nach oben ist, Dinge besser zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganze Thema der Autonomie wird kommen, dass ich Anlagen anders fahre und damit wettbewerbsfähig bin. Ein weiteres Feld, was mich fasziniert, ist, wie viele Anwendungsfelder es gibt, wo Dinge durch ein Rohr fließen. Also es gibt ja ganz neue Märkte plötzlich. Wir sind ja nicht nur in der Chemie unterwegs und bei den Industriegasen, sondern von flüssigem Wasserstoff und bis hin in der Solarthermie, wenn es um flüssiges Salz geht. Ich finde das so spannend, das ganze Thema der Klimatisierung, der Kühlung. Da kommen völlig neue Themen jetzt auf, wo vielleicht eine intelligente Prozesstechnik gerade in den Kühlen von diesen ganzen Data Centers, diesen alles, was da gerade passiert, da sind überall Möglichkeiten, wo man seine Produkte verkaufen kann. Ich finde das extrem spannend. Was wir jetzt konsequent machen, und wir schauen uns jede Menge Use Cases an, wo könnten Ventile zum Einsatz kommen und wie könnten wir mit unserem Ansatz, mit den Produkten, mit der Regelungstechnik, mit den Erfahrungen, die wir haben, hier die Ventile mit verbauen. Und das kann auch District Energy sein, weil die Kasernen, die wir jetzt alle brauchen, die müssen natürlich auch irgendwie energetisch versorgt werden. Also ihr seht, was treibt mich an? Mich treibt an, dass da überall Potenzial ist, Dinge besser zu machen. Da sind überall Möglichkeiten noch zu wachsen, überall Möglichkeiten, Dinge zu verbessern. Wir sind noch lange nicht am Anschlag dessen, was möglich ist. Und ich finde, das ist ein schöner Antrieb, wenn man so feststellt, es liegt nur an uns, neue Märkte zu identifizieren. Denn wie gesagt, die Ventile, die werden auch noch in 50 Jahren werden die noch gebraucht.
Ja, das ist eine gute Antwort für einen Ingenieur oder Physiker. Es gibt noch viele Möglichkeiten und das motiviert mich. Wenn eine gute Fee käme, Andreas, und sagen würde, Andreas, du hast 3 Wünsche frei für Samson, für die Prozessindustrie, für dich persönlich, was würdest du der Fee mitgeben als Hausaufgaben?
Also, ich wünsche mir, dass unser Bau, Umzug, Start of Production, all das, was wir da drüben gerade machen, diese unglaubliche Menge an Geld, die wir gerade investieren, dass sich das schnellstmöglich rechnet, dass das alles vernünftig so kommt, wie wir uns das wünschen, weil es doch eine riesige Doppelbelastung für das Team ist. Also dieses, das heißt ja Projekt Main Change, weil wir aufs andere Ufer des Flusses Main ziehen. Main Change, das wird auch ein Erfolg werden, aber das ist mir ganz wichtig, dass dies alles, was wir uns dort vorgenommen haben, dass das erfolgreich ist und damit wirklich ein Leuchtturm und ein Vorbild, auch eine Vorbildsfunktion für andere hat, für eine mutige Investition in Deutschland. Für die gute Fee, ich weiß nicht, wo die Fee überall ihre Kompetenzen hat. Ich mache mir ganz große Sorgen aktuell. Das ist nicht Samson, sondern ich mache mir Sorgen um den deutschen Mittelstand. Ich mache mir Sorgen, dass die aktuelle Politik der Bundesregierung diametral ist zu den Interessen des Mittelstands. Und ich rede nicht von den Großen, sondern ich rede von dem Mittelstand. Ich habe das Gefühl, dass überhaupt nicht verstanden wird, dass der ganze Wohlstand, den wir heute haben, darauf basiert, dass mutige Leute Unternehmen aufgebaut haben und Rahmenbedingungen brauchen, in denen sie auch unternehmerisch handeln können. Und wir geraten gerade in die Mühlen der geopolitischen Auseinandersetzung eines Amerikas, das unglaublich viel Geld und Macht hat und Innovationskraft, und auf der anderen Seite einem China, das unglaublich gut skalieren kann und technologisch sich entwickelt hat. Und irgendwie sind wir da dazwischen, zwischen diesen Mühlen. Dann haben wir natürlich noch diese fürchterliche Situation mit der Ukraine. Aber ich mache mir einfach Sorgen, dass wir in Europa und durch auch übertriebene Gesetze, die uns limitieren in unserem Handel in Deutschland, Europa, unsere unternehmerische Freiheit und Kreativität verlieren. Und wenn wir das tun, dann mache ich mir Sorgen einfach, wie könnte es weitergehen. Also das ist jetzt eher, ich wünsche mir, dass wir hier wieder mehr Zuversicht haben und dass wir wieder Produkte entwickeln und einfach frei unternehmerisch agieren können, damit wir partnerschaftliche Beziehungen mit jedem Land führen können, mit dem wir das wollen, also insbesondere mit Firmen, die dort tätig sind. Und also Umzug, die wirtschaftliche Situation und der dritte Wunsch, Gesundheit. Und zwar die mich angeht, die unser Team angeht, unsere Mitarbeiter. Ich habe am Freitag in der Röhre gelegen. Irgendwie Lendenwirbel 4-5, ist keine Bandscheibe mehr, ist Knochen auf Knochen. Das ist ein Thema des Alters, ist jetzt nicht schlimm, muss man nichts machen. Aber wenn man das mal hat und stellt fest, dass man nicht mehr so einfach aufstehen kann, weil ihm einfach alles wehtut, dann weiß man wieder Gesundheit zu schätzen. Von der Seite, die Fee möge sich bitte um die Gesundheit des Samsung-Teams kümmern, da wäre ich sehr dankbar. Dann haben wir vielleicht auch nicht so eine hohe Krankheitsquote.
Ja, wenn die Fee da helfen könnte, wäre das ja schon mal gut und dann hätten wir auch alle was davon. Ja, Andreas, wir haben jetzt viele Fragen gestellt. Gibt es noch eine Antwort, die eine Frage braucht? Hast du noch irgendwas unbedingt loswerden willst, dann wäre jetzt die Chance, das noch anzusprechen.
Ja, ich möchte was loswerden und das ist, können wir bitte wieder mal mehr Zuversicht vermitteln? Wir haben erstklassig ausgebildete Leute. Wir haben eine Industrie, die sich so entwickelt hat, die tolle Produkte baut. Wir haben Kunden, die unsere Produkte zu schätzen wissen. Und ich vernehme nur, ich sehe es nicht nur, aber sehr viel einfach Sorge, Pessimismus, negative Presse anstelle Zuversicht zu vermitteln. Können wir bitte wieder mehr an das glauben, wo wir herkommen? Never waste a good crisis. Es ist eine schwierige Situation, aber ich kann nur jedem empfehlen, der in der Industrie aktiv ist, verbreite Zuversicht, geht die richtigen Dinge an. Ich weiß, dass es gerade schwer ist, aber wir werden uns da schon wieder rausziehen mit den richtigen Schritten, indem wir die richtigen Prioritäten setzen und befreit uns bitte von dieser brutalen Bürokratie und all diesen Berichterstattungen, die niemandem was bringen. Im Gegenteil, möglicherweise sehr viel Papier produzieren, was man nicht drucken sollte und gibt uns die Leichtigkeit, die wir brauchen, wieder unternehmerisch zu handeln. Dann geht es auch Deutschland wieder besser.
Andreas, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
APL ist nicht nice to have, ist essentiell zur Digitalisierung der Anlagen und späteren autonomen Prozessführung. KI ist eine einzigartige Chance, diesen riesigen Datenpool, den wir haben, zu strukturieren, zu analysieren und daraus Informationen zu beziehen, die unsere Produktivität erhöht. Das gilt nicht nur für die Prozessindustrie. Also KI ist ein großartiges Werkzeug und das, dem sollte man sich öffnen. Und last not least, ich glaube, nehmt die Menschen wieder in den Mittelpunkt. Die Menschen sind kreativ, die Menschen haben Lösungen, die Menschen haben die sind hervorragend ausgebildet, die Menschen sind fleißig. Lasst uns das ganze Thema Industrie immer in Verbindung mit dem produktiven Menschen bringen und diesen Leuten mit Bereitstellung vernünftiger Werkzeuge und Rahmenbedingungen gute Aufgaben geben, in denen sie arbeiten können und ihren Familien auch eine Perspektive für die Zukunft geben können.
Vielen Dank, Andreas.
Sehr gerne euch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.